Ja, Advent, ein Hase brennt. Ich habe lange überlegt, worüber ich reden kann, was ich Adventliches vielleicht machen kann. Meine Frau Jenny sagte dann, zünde doch eine Kerze an. Da habe ich überlegt, ja, wo soll ich dann plötzlich eine Kerze herholen? Und dann hatte sie vorgeschlagen, mach doch heimlich eine Kerze vom Adventskalender aus. Die kannst du dann wieder anzünden. Aber dann habe ich vorhin vergessen, Feuerzeug einzupacken und dann, ja, habe ich das nicht gemacht. Nee, ich werde heute mal über eine Folge einer Fernsehserie reden. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich bin ein großer Fan von kitschigen Liebesfilmen und kitschigen Fernsehserien. Und eine Fernsehserie, die ich sehr gerne gucke, ich weiß gar nicht, ob die aktuell noch irgendwo läuft, die ist schon ein bisschen älter, ist Edel und Stark. Kennt jemand die? Ein paar kennen sie. Felix Edel und Sandra Stark, das sind zwei Anwälte. Er ein Anwalt, wie man ihn sich wahrscheinlich vorstellt, ne, ein bisschen Macho, ne, immer sehr darauf bedacht, irgendwie auch ein bisschen wichtig zu sein. Nutzt das Gesetz nicht unbedingt nur, um die Gerechtigkeit durchzusetzen, sondern nutzt es auch gerne mal so ein bisschen zu seinen Gunsten. Immer wenn er sein Auto ins Halteverbot stellt, steckt er noch so ein Schild Panne vorne hinter die Windschutzscheibe, damit das nicht abgeschleppt wird. Weiß ich da also gut zu helfen. Aber im Grunde seines Herzens doch wirklich ein guter Mensch. Und dann Sandra Stark, ein bisschen naiv, gutgläubig, herzensgut, ne, und wirklich eine taffe Kämpferin für die Gerechtigkeit. Und dann ist da noch Biene Winkelmann, die Sekretärin, auch wirklich herzensgut und so ein bisschen spirituell verklärt. Ja, und die drei sind wirklich ein nettes Team und es gibt immer wieder spannende und lustige Fälle. Und eine Folge beginnt damit, dass auf einmal eine Nonne in die Kanzlei kommt. Und ohne, dass sie irgendwie geschildert hat, was denn ihr Fall eigentlich ist, entscheidet Biene, dass diese Nonne bei Sandra am besten aufgehoben ist. Und dann erklärt die Nonne halt Sandra, was ihr Problem ist. Sie soll nämlich aus dem Kloster geschmissen werden, weil sie schwanger ist. Das ist bei einer Nonne ja eher unüblich, dass sie schwanger werden. Sandra redet dann mit ihr, wie das so gekommen ist. Und die Nonne ist halt wirklich davon überzeugt, dass dieses Kind, was sie erwartet, dass ihr das von Gott geschenkt worden ist. Der Vater ist wohl ein junger Mann, der sich vor ein paar Monaten da um die Außenanlagen des Klosters gekümmert hat. Was ein bisschen komisch ist, ist, dass die Obernonne in den Unterlagen weder einen Auftrag noch irgendwie eine Rechnung für diese Arbeiten finden kann. Also eine dubiose Geschichte. Aber wie gesagt, die Nonne glaubt wirklich, das war nicht irgendwie so ein schmieriger Typ oder so, sondern das war ja wirklich etwas, was von Gott geschenkt wurde. Und damit die Nonne nun nicht auf die Straße gesetzt wird, versucht halt Sandra so ein bisschen zwischen der Nonne und der Obernonne zu vermitteln. Die Nonne ist halt sehr jung, hat den Kontakt zu ihren Eltern abgebrochen, die wohl überhaupt gar kein Verständnis dafür hatten, dass sie ins Kloster gegangen ist. Da spricht Sandra halt mit dieser Obernonne, aber die ist da wirklich in ihrer Linie knallhart und sagt, nein, sie hat ein Treueeid geschworen, gegen den hat sie verstoßen. Sie hat gegen ihren Glauben verstoßen und das finde ich fast schlimmer, als wenn man gar nicht glaubt. Und ich will nicht sagen, dass sie kein Kind Gottes mehr ist, aber hier kann sie nicht bleiben. Ja, das sind erstmal harte Worte. Die Nonne, Clara heißt sie, ist also keine Nonne mehr. Und weil sie halt nirgendwo anders hin kann, nimmt Sandra Stark sie dann erstmal bei sich auf. Und dann tauchen unerwarteterweise Claras Eltern bei Sandra in der Kanzlei auf, um mit Clara zu reden. Und mit viel Überredung schafft es Sandra dann auch, Clara zu diesem Treffen zu bewegen. Die treffen sich dann in einem Café und der Vater ist halt so ein ganz resoluter Typ, der sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass irgendwas nicht nach seinem Plan oder nach seiner Vorstellung läuft. Und der sagt dann zu Clara, dass er und ihre Mutter beschlossen hätten, dass sie wieder zu ihren Eltern zurückzieht. Man müsse sich natürlich was für die Nachbarn überlegen. Aber es sei ja erstmal schön, dass das mit dem religiösen Fimmel jetzt vorbei ist. Und Clara sagt, nein, halt, stopp. Ich glaube nach wie vor an Gott. Und da rastet der Vater dann völlig aus, schreit sie an, ne, du hast dich anbumsen lassen. Woraufhin Clara dann aufsteht und zu ihrem Vater sagt, ne, das Kind ist von Gott. Ich habe lange Zeit vorher davon geträumt, dass das so passiert. Und das lasse ich von dir nicht beschmutzen. Und dann steht sie auf und geht. Um es vorwegzunehmen, am Ende der Folge geht es für Clara noch gut aus. Aber im echten Leben, ne, laufen solche Geschichten meistens ganz anders ab. Ich habe selber vor Jahren in meinem Bekanntenkreis eine ähnliche Geschichte mitbekommen. Und zwar ist da eine junge Frau, ging noch zur Schule und wohnte noch bei ihren Eltern, schwanger geworden. Nicht von irgendeinem Gärtner, sondern von ihrem festen Freund. Aber für die Eltern, die beide gläubig waren, war das so eine krasse Sache, dass sie ihre Tochter rausgeworfen haben. Und ja, also ne, es wurde auch damit begründet, dass sei eine Sünde, die nicht vergebbar ist und so. Das ist jetzt das Ergebnis, was ich gehört habe. Vielleicht ist es das Ergebnis von einem langen Streit. Ich habe natürlich auch nur die eine Seite der Geschichte über zwei Ecken gehört. Aber ich habe damals schon gedacht, das ist doch wirklich ungeheuerlich. Was haben diese Eltern, ne, am christlichen Glauben nicht verstanden? Denn ein ganz wesentlicher Bestandteil unseres Glaubens ist doch die Vergebung. Aber leider hört man ja auch gerade in christlichen Kreisen immer wieder so Geschichten, wo Menschen verurteilt werden und dann bestraft werden und wo dann der Glaube, das Gesetz, die Gebote als Begründung dafür genommen werden. Vielleicht so ein bisschen so, ne, als vielleicht saß bei den Eltern auf der einen Schulter so ein kleiner Teufel, der gesagt hat, verstoßt eure Tochter. Und auf der anderen Seite saß so ein überfrommer Engel, ne, der gesagt hat, hört auf den Teufel. Ich kann wirklich nicht verstehen, wie man als Christ so eine Entscheidung treffen kann. Denn eigentlich wäre es ja viel, viel besser, in solchen Situationen auf Gott zu hören. So wie in der folgenden Geschichte. Mit der Zeugung von Jesus Christus verhielt es sich so. Seine Mutter Maria war mit Josef schon rechtsgültig verheiratet. Aber sie hatten die Ehe noch nicht vollzogen. Da stellte sich heraus, dass Maria ein Kind erwartete, durch die Wirkung des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, war großmütig und wollte sie nicht vor Gericht bringen. Deshalb hatte er vor, sich stillschweigend von ihr zu trennen. Während er noch hin und her überlegte, erschien ihm im Traum der Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, du Nachkomme Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, kommt vom Geist Gottes. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen. Denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Also eine Geschichte, die auf den ersten Blick eigentlich viel krasser ist als die anderen beiden Geschichten, die ich eben erzählt habe. In den ersten beiden Geschichten, da wurden vielleicht die Ehre des Klosters oder die Ehre der Eltern verletzt. Aber schwanger zu sein, nicht von dem eigenen Partner, das ist doch ein Zeichen für einen ganz, ganz krassen Vertrauensbruch. Auch wenn das hier natürlich ein bisschen anders gelagert ist, weil Maria diesen Vertrauensbruch ja gar nicht begangen hat. Denn das Kind war ja vom Heiligen Geist. Im Mittelalter gab es so eine ganz ulkige Vorstellung, wie das vonstatten gegangen ist. Da dachte man nämlich, dass der Heilige Geist Maria das Christkind durchs Ohr gehaucht hat. Und ich habe da mal ein sehr schönes Relief von gesehen, zumindest ein Foto davon. Da war irgendwie so eine Wolke, die irgendwie geblasen hat. Und dann ging halt dieser Wind wie eine Rutsche zu Marias Ohr. Und auf dieser Rutsche war so ein winzig kleines Jesuskind, das da so runterrutschte. Eine sehr schöne Vorstellung. Also Maria hat auf jeden Fall keinen Vertrauensbruch begangen. Aber Josef konnte das ja, als er das erfahren hatte, noch gar nicht wissen. Und jetzt steht da in dem Text, in der Gute-Nachricht-Übersetzung, Josef war ein großmütiger Mensch. In der Lutherbibel steht, Josef war ein frommer Mann. Und in der Elberfelder Übersetzung, die ja noch ein bisschen dichter am Ursprungstext ist, zumindest sagt man das immer, ich kann zu wenig Griechisch, um das nachvollziehen zu können, da steht, Josef war ein gerechter Mann. Das heißt, ein frommer, gerechter Mann. Was ja eigentlich heißt, jemand, ne, dem das Wort Gottes, dem die Gesetze Gottes besonders wichtig sind. Und nach dem damaligen Gesetz, ne, wäre es eigentlich die richtige Schlussfolgerung gewesen, dass Josef seine Frau Maria vor Gericht bringt und nach damaligem Gesetz, nämlich nach den Geboten im Alten Testament, wäre Maria dann gesteinigt worden. Aber jetzt gerade dieses zu Gott gehören, auf Gottes Wort hören, das wird jetzt als Begründung dafür genannt, dass Josef genau das nicht macht. Und das finde ich ganz schön, weil es diesem Wort fromm ja die eigentliche Bedeutung irgendwie wiedergibt. Zumindest mir geht es so, dass ich, dass dieses Wort fromm, ein frommer Christ, eher so ein bisschen so einen negativen Touch hat. Also ne, wenn man irgendwie von vom Christen spricht heutzutage, zumindest in Kreisen außerhalb der Kirche, ne, dann meint man damit im besten Fall noch Menschen, die vielleicht so ein bisschen verklärt sind, so ein bisschen weltfremd, für die alles immer durch eine rosarote Brille irgendwie geguckt wird. Ne, oder man meint tatsächlich solche überfrommen, ne, die das mit dem Gesetz super streng sehen und alles ganz genau nehmen, jedes Wort in die Waagschale legen. Aber dieses Wort fromm hier bedeutet was ganz anderes, nämlich wirklich einfach Gott in seinem Herzen zu tragen. Und das macht diese Geschichte für mich auch so besonders. Also diese Geschichte ist ja sowieso besonders, aber durch Josefs Verhalten wird hier nämlich schon am Anfang der ganzen Geschichte von Jesus deutlich, was passiert, wenn man Gott in sein Leben lässt. Diese Geschichte hätte das große Potenzial gehabt oder hätte eigentlich zwangsläufig in einer Tragödie enden müssen, nämlich in der Steinigung von Maria. Aber dadurch, dass Josef Gott in seinem Herzen trägt, passiert das nicht. Und diese Geschichte ist der Anfang einer wunderbaren Geschichte, die letztendlich zur Rettung der Welt führt. Und genau darauf wollen wir uns im Advent vorbereiten, nämlich Gott in unser Leben hineinzulassen. Gott möchte in unser Leben kommen, um Beziehungen heil zu machen, um unser Leben heil zu machen und um auch solche Beziehungen heil zu machen, die kaputt gegangen sind, wie in der Geschichte von der jungen Frau, die ich erzählt habe. Denn die ganze Tragödie habe ich dann noch gar nicht erzählt. Als sie dann von ihren Eltern rausgeworfen wurde, ist sie erstmal mit ihrem Freund zusammengezogen. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so schlimm, aber irgendwie fing das damit schon an, dass sie sich aus ihrem damaligen Freundeskreis irgendwie zurückgezogen hat. Dass die beiden sich irgendwie eingekapselt haben. Das ist zumindest so meine Wahrnehmung der Geschichte. Ich habe dann irgendwann gehört, dass das Kind zur Welt gekommen ist. Aber ein paar Monate später haben wir dann über mehrere Ecken gehört, dass das Kind am plötzlichen Kindstod gestorben ist. Und ein paar Wochen später habe ich die beiden irgendwie mal in der Bahn getroffen. Wir sind dann zwei Stationen zusammen gefahren. Ich habe ein bisschen mit denen geredet, aber im Nachhinein war es irgendwie eine unangenehme Begegnung. Ich hatte irgendwie das Gefühl, den beiden war es unangenehm, dass ich die gesehen habe. Und ich hatte auch das Gefühl, die wussten selbst beide nicht, wo sie mit sich hin sollten. Ich habe dann viele Jahre überhaupt nichts mehr von den beiden und von ihr gehört. Und habe dann irgendwann sie wieder gesehen. Allerdings habe ich sie nicht getroffen, sondern ich habe sie im Fernsehen gesehen. In einer Doku über junge Menschen mit hohen Schulden. Da war sie inzwischen von ihrem Freund getrennt. Der war spurlos verschwunden und hatte sie sitzen lassen mit einem riesigen Schuldenberg, den die beiden zusammen aufgehäuft hatten. Ich weiß nicht, wie es ihr und ihrem damaligen Freund und den Eltern heute geht. Ich hoffe natürlich, dass Gott das irgendwie vielleicht wieder heil gemacht hat oder noch heil machen wird. Denn eine Sache, an die glaube ich ganz, ganz fest, egal wie traurig und düster eine Situation sein mag und ganz egal, ob sie von Gott gemacht ist oder von Menschen, ich bin mir ganz sicher, dass Gott aus jeder Situation wieder etwas Gutes werden lassen kann. Ich glaube, dass ganz sicher, dass ihre Eltern damals wirklich das Richtige tun wollten und dass sie sich mit dieser Entscheidung ihre Tochter rauszuwerfen, sich das auch sicherlich nicht einfach gemacht haben. Aber ich glaube, dass ganz, ganz viel Leid erspart geblieben wäre, wenn die beiden sich eine Frage gestellt und ernsthaft beantwortet hätten, nämlich die Frage, was würde Jesus tun? Und ich glaube, wenn wir uns diese Frage immer wieder stellen, was würde Jesus tun, dass das dann unser Denken und Handeln wirklich nachhaltig verändern wird, zum Guten hin. Wir sind jetzt am Advent und Advent bedeutet Ankunft, nämlich die Ankunft des Herrn. Jetzt ist es ja aber so, ne, die Geschichte da in der Bibel und die Ankunft von Jesus in der Welt, das ist jetzt ja so bummelig 2015 Jahre schon her. Und vor 3 Wochen hat Lorenz hier ja auch eine sehr schöne Predigt gehalten und hat erzählt, dass Gott ja schon da ist. Überall in unserem Alltag, da wo wir gerade sind, ist Gott schon da. Deswegen die Frage, warum sollen wir uns jetzt noch auf die Ankunft von Gott vorbereiten, wenn er denn eigentlich schon da ist? Und mir sind da erstmal 2 Antworten eingefallen. Nämlich die erste Antwort, also auch wenn Gott jetzt schon da ist, wenn Gott die ganze letzte Woche mir irgendwie Ideen zur Predigt in den Kopf gepflanzt hat und gestern neben mir am Schreibtisch saß und mir da den Text teilweise diktiert hat. Und auch wenn er jetzt neben mir steht und kleine Veränderungen vornimmt und mir seine Worte zuflüstert. Und wenn er jetzt neben euch sitzt, ne, und meine Worte in eine Sprache übersetzt, die euer Herz versteht, so voll und ganz da angekommen, wo Gott sein möchte, ist er erst, wenn er bei jedem von uns fest im Herzen wohnt. Und das ist auch schon so ein bisschen die zweite Antwort, denn in der Bibel wird auch gesagt, dass Jesus wiederkommen wird. Dass Jesus wiederkommen wird und dann die Herrschaft von Gott endgültig errichten wird. Und wenn das passiert ist, dann glaube ich auch, dann wird Gott bei jedem von uns ganz fest im Herzen wohnen. Und wenn Gott dann ganz fest bei uns im Herzen wohnt, dann werden wir uns auch ganz von alleine immer wieder diese Frage stellen, was wird Jesus tun? Was würde Gott tun? Vielleicht brauchen wir uns diese Frage dann auch gar nicht mehr zu stellen, weil wir dann einfach schon wissen, was Gott tun würde. Aber bis es soweit ist, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns selber diese Frage immer wieder stellen, dass wir uns selbst dabei immer wieder hinterfragen und dass wir auch Gott immer wieder hinterfragen. Nicht um rauszukriegen, ob Gott jetzt recht hat oder nicht. Ich glaube, da werden wir immer nur dazu kommen können, dass er recht hat, weil er einfach schlauer ist als wir. Aber einfach, um immer mehr zu verstehen, wie Gott denkt und wie Gott handelt. Ich glaube ganz fest daran, dass Jesus damals anders gehandelt hätte als die Eltern. Und ich glaube das, weil ich glaube, dass Jesus nach einem Grundsatz handelt, nämlich die Liebe immer über das Gesetz zu stellen. Und das glaube ich, weil das in der Bibel steht, weil Jesus das selber gesagt hat, bei Matthäus im 22. Kapitel. Einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, stellte Jesus eine Falle. Er fragte ihn: Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot des Gesetzes? Jesus antwortete: Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Aber gleich wichtig ist ein zweites: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Jesus stellt die Liebe über das Gesetz. Und das weiß ich, das habe ich verstanden, das glaube ich und das finde ich ganz großartig und wunderbar. Und trotzdem ertappe ich mich selber immer wieder dabei, dass ich das vergesse. Dass ich vergesse, mir diese Frage zu stellen, dass ich vergesse, mich zu hinterfragen, dass ich vergesse, die Liebe über das Gesetz zu stellen. Zum Beispiel Halloween saßen wir im Wohnzimmer und auf einmal hörten wir irgendeinen lauten Knall. Ich habe zuerst gar nicht verstanden, was los ist. Und dann kam ich drauf, da hatte nämlich jemand ein rohes Ei gegen unsere Haustür geworfen. Und ich war so sauer, mich hat das so geärgert, ne? Wir wurden nicht mal vorher gefragt, ob wir uns vielleicht mit Süßigkeiten freikaufen wollen. Es wäre ja nicht so gewesen, dass wir keine da gehabt hatten. Wir waren vorbereitet. Aber nein, da hat jemand einfach so ein Ei gegen unsere Haustür geworfen. Und ich war einfach sauer und ich habe mir halt so ausgemalt, was ich jetzt mit denen machen würde, die das waren, wenn ich die erwischen würde. Und da waren wirklich Sachen dabei, ne, die nicht nett sind, die auch ganz bestimmt nicht christlich sind und die Jesus sicherlich nicht auch tun würde. Ne, eine Sache war zum Beispiel, dass ich überlegt habe, den Chip hinterher zu hetzen. Also für die, die Chip nicht kennen, Chip ist unser Hund, eine deutsche Dogge. Wenn er sich auf die Hinterbeine stellt, ist er größer als ich. Und diejenigen, die ihn kennen, die wissen wahrscheinlich, dass es nicht gut funktioniert hätte, weil Chip eigentlich viel zu lieb ist, um irgendjemand hinterher zu jagen. Und es gibt halt immer wieder so Situationen, da geht es dann halt einfach mit mir durch. Und ich bin einfach mal so frech und unterstelle euch, dass es euch auch mal so geht. Und ich glaube, deswegen ist es einfach ganz wichtig, dass wir uns selber immer wieder hinterfragen, dass wir uns immer wieder diese Frage stellen und dass wir uns immer wieder darauf besinnen, Gott in unserem Herzen zu tragen. Und welche Zeit wäre dafür besser geeignet als die Adventszeit? Ich glaube, das Wichtigste in unserem Leben sind Beziehungen. Beziehungen zum eigenen Partner, Beziehungen in der Familie, Beziehungen zu Freunden, Beziehungen in der Gemeinde, Beziehungen zu Arbeitskollegen, Beziehungen zu Menschen, denen wir auf der Straße begegnen. Und am wichtigsten unsere Beziehung zu Gott. Denn unsere Beziehung zu Gott ist es, glaube ich, die, die dann alle unsere anderen Beziehungen mitbestimmt. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass Gott in unser Leben kommen möchte, um unsere Beziehungen heil zu machen. Und da ist die Frage, wie kann das gehen? Und ich glaube, der Schlüssel dazu ist unsere Beziehung zu Gott und Gottes große Liebe. In einer Beziehung eine Liebe einfach nur zu erwidern, zurückzugeben, das ist, glaube ich, relativ einfach. Aber einem anderen Menschen seine Liebe entgegenzubringen, sie ihm zu schenken, vorbehaltlos, ohne eine Gegenleistung zu erwarten, das ist, glaube ich, schwierig, es sei denn, dass man von vornherein schon mit Liebe überschwemmt worden ist. Und das sind wir. Gott hat uns zuerst geliebt und deswegen können wir hinausgehen in die Welt und seine Liebe weitergeben. Das heißt ja immer, Weihnachten ist das Fest der Liebe und das klingt natürlich ziemlich kitschig und auch schon ein bisschen abgedroschen, aber ich glaube, wenn es uns gelingt, Gott in unser Herz zu lassen, dann ist es wirklich so, dann wird Weihnachten das Fest der Liebe und dann können ganz viele Sachen passieren, so wie zum Beispiel das Ende von dieser Folge der Fernsehserie. Steht gar nicht hier drin. von der ich erzählt habe. Ich glaube, Sandra, Felix und Biene, die haben sich wahrscheinlich nicht gefragt, was Jesus tun würde. Vielleicht hat sich das der Drehbuchautor gefragt. Aber die sind sich auf jeden Fall einig, dass sie dieser Clara helfen müssen. Und dann geht Sandra erstmal los und versucht für Clara eine Wohnung zu finden. Und gleich bei der ersten Besichtigung ist Clara total begeistert von dieser Wohnung und sagt, ja, hier werde ich wohnen. Und dann sagt Sandra, ja, vorsichtig, warte erstmal, das ist noch gar nicht klar, ob du die Wohnung bekommst. Und der Vermieter ist irgendwie so ein ganz schmieriger Typ, irgendwie mit so einem bunten Anzug, gegelte Haare, so ein Goldkettchen, allerdings mit einem Kreuz dran. Und der fragt dann erstmal, ob Clara denn überhaupt die Mietkaution bezahlen kann. Und dann sagt Sandra, ja, wie wär's denn, ne, mit einer Bürgschaft von mir? Ich bin Anwältin. Und dann sagt er, ja, Bürgschaften sind immer so eine Sache. Und dann fragt Sandra Clara, wie sie denn die Miete bezahlen möchte. Und sagt Clara einfach, ach, ich würde mir eine Arbeit suchen. Und dann fragt der Vermieter, was sie denn beruflich macht. Und dann sagt sie halt, sie war bis vor kurzem Nonne. Und auf einmal zieht der Vermieter den Vertrag aus der Anzugtasche und sagt, ja, also wenn Sie wollen, können Sie sofort unterschreiben. Sandra und Biene sind dann halt noch ganz beeindruckt von Claras Gottvertrauen und davon, wie gut das mit Gottvertrauen funktioniert. Und bringen dann abends halt irgendwie ein paar alte Sachen zu der Wohnung und werden dann auf einmal von Felix überrascht, der da mit so einem großen Möbelwagen vorfährt. Und da ist eine komplette Wohnungseinrichtung samt Möbelpacker drin, die dann da alles in die Wohnung räumen. Und in der Schlussszene sieht man dann Sandra, Biene und Felix von unten gefilmt vor einem kitschigen Sternhimmel. Und Biene sagt so, irgendwie sind wir doch jetzt so ein bisschen wie die heiligen drei Könige. Ja, und während sie dann noch überlegen, wie denn die heiligen drei Könige nochmal hießen, ne, zieht dann am Himmel so eine Sternschnuppe vorbei, ne, und man weiß, alles wird schön und gut. Aber wir wissen natürlich, ne, nichts ist so schön wie im Film, und ich sage tatsächlich, nichts ist so schön wie im Film, denn ich glaube, wenn Gott wiederkommt, wenn Jesus wiederkommt und wenn Gott fest in unserem Herzen wohnt, dann wird alles noch viel schöner. Und ich glaube, es lohnt sich, darauf zu warten. Und schließe jetzt mal ganz unorthodox mit dem Predigttext für diesen Sonntag. Der steht nämlich bei Jakobus 5. Liebe Brüder und Schwestern, haltet geduldig aus, bis der Herr kommt. Seht, wie der Bauer voller Geduld auf die kostbare Frucht der Erde wartet. Er weiß, dass sie zum Wachsen den Herbstregen und den Frühjahrsregen braucht. Auch ihr müsst geduldig ausharren, fasst Mut, denn der Tag, an dem der Herr kommt, ist nahe. Wir sollen geduldig warten. Und ich glaube, geduldig warten bedeutet vor allem auch, dass wir immer wieder geduldig sind mit uns selbst und uns immer wieder bereit machen, unser Herz immer wieder aufmachen, damit Gott darin wohnen kann. Amen.